NDR Info. Echo des Tages.
Willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen: Sturm über Deutschland, Arbeitsgipfel der EU in Brüssel, Gedenkrede für Helmut Kohl im Bundestag, kein Staatsgeld für Verfassungsfeinde, der Bundestag ändert die Parteienfinanzierung, dazu auch unser Kommentar. Die Pflegereform soll die Ausbildung verbessern, es gibt Diskriminierung auf dem Wohnungsmarkt und Gunter Gabriel ist tot. Am Mikrofon begrüßt Sie Ulrike Bosse. Guten Abend. Heute Mittag ist ein Sturm über Norddeutschland gezogen mit Starkregen, Hagel, heftigen Böen. Bäume wurden umgestürzt, Bahnstrecken lahmgelegt. Ein Mann starb in seinem Auto. Zurzeit bewegt sich eine zweite Unwetterfront über Deutschland hinweg. Arne Wiechern jetzt hier im Studio. Welche Regionen wird dieses Unwetter treffen?
Ja, die dichten Wolken, die kommen von den Niederlanden und von der Nordsee herüber. Zurzeit sieht es so aus, als wenn das südliche Emsland, aber auch der Niederrhein und das Münsterland besonders heftigen Regen erleben werden. Es kann auch wieder Hagel, Gewitter und Sturmböen geben. Auch weiter nördlich an der Nordseeküste breitet sich in diesen Minuten wieder ein Regengebiet aus. Der Regen wird dort aber nicht ganz so heftig ausfallen. Das ganze Regenband, das zieht dann in den kommenden Stunden weiter nach Osten, erreicht später in der Nacht auch Mecklenburg-Vorpommern. Von den Niederlanden her wird es dann schon wieder trockener sein.
Aber das erste Unwetter heute war ja schon heftig. Mhm. Wo am heftigsten?
Ja, es hat vor allem die Region entlang der Elbe und dort vor allem den Großraum Hamburg getroffen. Aber eben nicht nur. Unwetter gab es auch weiter südlich in Niedersachsen und am frühen Nachmittag auch in Mecklenburg-Vorpommern. Aber wie gesagt, die größeren Schäden heute Mittag rund um Hamburg. In Uelzen wurde ein Mann durch einen umstürzenden Baum, wir hatten es gesagt, in seinem geparkten Auto tödlich verletzt. Im südlichen Umland, im Landkreis Harburg, hat sich heute Mittag ein Tornado gebildet. Dort wurden Dächer abgedeckt und Bäume umgeknickt. In der Gemeinde Fliegenberg wurde eine Schafherde mit 20 bis 30 Tieren unter umstürzenden Bäumen begraben. Am Hamburger Flughafen wurde heute Mittag der Betrieb für eine halbe Stunde eingestellt. Passagiere mussten in den Flugzeugen ausharren. Alle Mitarbeiter mussten das Vorfeld am Flughafen verlassen. Und bei der Bahn ging in Norddeutschland heute zeitweise gar nichts mehr. Vor allem der Fernverkehr zwischen Hamburg, Bremen, Hannover und Berlin kam zum Erliegen, weil auf mehreren Strecken Bäume die Oberleitung zerrissen hatten oder auf den Gleisen lagen. Richtung Berlin läuft der Verkehr inzwischen wieder. Zwischen Hamburg und Hannover sowie zwischen Hamburg und Bremen werden voraussichtlich bis morgen früh keine Züge fahren. Die Deutsche Bahn hat uns gesagt, dass für gestrandete Reisende in Hamburg, Hannover, Bremen und auch in Kassel-Wilhelmshöhe Hotelzüge bereitgestellt wurden. Und auch im Regional- und S-Bahn-Verkehr rund um Hamburg, aber auch auf den Regionalstrecken gab es Zugausfälle. Ein Ersatzverkehr mit Bussen, der gestaltete sich schwierig, weil auch viele Straßen unbenutzbar waren.
Soweit die Informationen über die Unwetter in Deutschland und die bisherigen, muss man sagen, Folgen. In Brüssel wird heute von einem Arbeitsgipfel gesprochen. Die Staats- und Regierungschefs müssen bei ihrem Treffen keine schnelle Entscheidung treffen, keine drängende Krise bewältigen. Die Krise, könnte man boshaft anmerken, ist inzwischen einfach schon Alltag geworden. Dass Großbritanniens Premierministerin konkrete Vorschläge zum Brexit vorlegen will, wäre vor 2-3 Jahren als europäische Katastrophe gewertet worden. Inzwischen ist man froh, dass die Brexit-Hängepartie allmählich zu Ende geht und bewertet es als Fortschritt. Die verbleibenden 27 EU-Staaten wollen nach vorne schauen und dass der neue französische Präsident Macron erstmals bei einem EU-Gipfel mit dabei ist, sorgt in Brüssel tatsächlich für frischen Wind. Kai Küstner berichtet.
Lasst uns die Ärmel hochkrempeln. Das ist die Botschaft, die der neue französische Präsident zur Gipfelpremiere mitgebracht hatte. Europa ist für mich nicht eine reine Idee, sondern ein Projekt.
L'Europe n'est pas à mes yeux simplement une idée, c'est un projet,
erklärte Emmanuel Macron in Brüssel wörtlich, der gleichzeitig die Bedeutung der Achse Paris-Berlin hervorhob.
Très concrètement, nous travaillons main dans la main évidemment avec l'Allemagne.
Wir arbeiten Hand in Hand mit Deutschland, versprach der französische Präsident. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel erwiderte die warmen Worte.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit, weil ich glaube, dass gerade auch Kreativität und neue Impulse, die von Frankreich ausgehen, die von Deutschland und Frankreich ausgehen, allen guttun können.
Und so wollte es die Kanzlerin denn auch als deutlich sichtbares Zeichen der guten deutsch-französischen Zusammenarbeit verstanden wissen, dass sich der Gipfel, ungewöhnlich reibungslos, auf eine vertiefte Zusammenarbeit bei den Themen Terrorismusbekämpfung und EU-Verteidigungsunion einigte. Eines der wichtigsten Werkzeuge dabei trägt den etwas sperrigen Namen Ständige strukturierte Zusammenarbeit, abgekürzt PESCO. Dahinter verbirgt sich das Vorhaben, dass sich sozusagen eine Koalition der der Willigen im Verteidigungsbereich bei bestimmten Projekten künftig zwecks zügiger Umsetzung zusammenschließen kann.
Das ist ein echter Mehrwert, auf den wir uns geeinigt haben, weil er uns in die Lage versetzt, Missionen durchzuführen, zum Beispiel in Afrika, bei denen wir nicht nur das Militärische im Blickpunkt haben, sondern genauso auch die politischen Lösungsmöglichkeiten mit einbeziehen können, die Entwicklungszusammenarbeit mit einbeziehen können.
Gleichzeitig ist es kein Geheimnis, dass die Berliner und die Pariser Vorstellungen über die genaue Ausgestaltung dieses Werkzeugs noch weit auseinanderliegen. Was die Terrorismusbekämpfung angeht, so setzt die EU künftig auf mehr Zusammenarbeit mit den Internetanbietern, um Hasspropaganda im Netz entgegenwirken zu können.
Es war sehr viel heute davon die Rede, dass gerade Propaganda des IS im Netz sehr schnell von den Nutzern gelesen wird. In den ersten 2 Stunden bereits 50% der Leser sozusagen Kenntnis von neuen Mitteilungen nehmen. Und deshalb ist die Erkennung solcher Inhalte und deren möglichst zügige Löschung oder wieder Herunternahme von den Foren von außerordentlicher Wichtigkeit.
Ebenfalls eine Rolle spielt beim Sommergipfel natürlich das Thema Brexit. Eine ausführliche Debatte über die britische Abnabelung vom Kontinent wollten Merkel und Co. sich beim Gipfelabendessen aber nicht antun.
Helmut Kohl war ein großer Europäer und mit einem großen Trauerakt im Europaparlament in Straßburg wird er am kommenden Samstag oder am Samstag der kommenden Woche vor seiner Bestattung geehrt. Weil dieses europäische Trauerzeremoniell aber bedeutet, dass es keinen deutschen Staatsakt für Kohl geben wird, wurde heute im Bundestag seiner gedacht. Bundestagspräsident Lammert hielt die Rede. Martin Mayer berichtet.
Es ist ganz still im vollbesetzten Bundestag. Alle sind gekommen, um Helmut Kohl zu würdigen. Der Bundespräsident, die Kanzlerin mit ihrer gesamten Regierungsmannschaft, fast alle Abgeordneten. Nur ab und zu hört man das Klicken der Kameras, während Norbert Lammert am Rednerpult steht.
Er war die personifizierte, vertrauensbildende Maßnahme der Weltpolitik.
So formuliert es der Bundestagspräsident. Gut 20 Minuten spricht Lammert über den verstorbenen Altkanzler, nennt ihn einen Glücksfall für Deutschland und Europa, der immer an die Einheit geglaubt habe, auch als viele das für eine Utopie hielten.
Dass die Einheit Deutschlands und Europas keine Utopie blieb, ist maßgeblich seiner Hartnäckigkeit in Grundsatzfragen und seinem entschlossenen Zugriff in der konkreten historischen Situation zu verdanken.
Wohl keiner der Anwesenden würde da widersprechen. Quer durch alle Parteien ist die Lebensleistung Helmut Kohls in den Tagen nach seinem Tod gewürdigt worden. Lammert aber macht es sich nicht so einfach, ausschließlich die Verdienste herauszustellen. Er erinnert auch an die Schwächen und Niederlagen.
Kohls Weg säumten nicht zuletzt Verletzungen, die er selbst erlitt und die er anderen zufügte.
Der eine oder andere Abgeordnete nickt bei diesen Worten. Angela Merkel blickt stoisch auf ihren Tisch. Sie war es, die Kohl gestürzt hat. Der hatte seine Partei Ende der 90er in eine beispiellose Parteispendenaffäre geführt. Bis zu seinem Tod weigerte er sich, die Namen der Spender zu verraten. Norbert Lammert hält das für falsch, versucht aber eine Erklärung.
Das hängt wieder mit der außergewöhnlichen, bisweilen auch außergewöhnlich sturen Persönlichkeit Kohls zusammen.
Um die Deutung der Person Kohls, sein Erbe und seine Würdigung, ist ein heftiger Streit in der Familie entbrannt. Kohls Ehefrau und der älteste Sohn tragen ihn erbittert in aller Öffentlichkeit aus. Zwischen den Zeilen zu hören war davon auch bei Norbert Lammert. Bei allem Respekt vor der Familie, Art und Ort der Würdigung einer herausragenden Lebensleistung seien eben nicht nur eine Familienangelegenheit. Vielleicht ein Seitenhieb darauf, dass Lammerts Rede die einzige öffentliche Gedenkrede in Deutschland ist.
Der Versuch, die rechtsextreme NPD vom Bundesverfassungsgericht verbieten zu lassen, er ist gescheitert. Aber die Verfassungsrichter machten in ihrem Urteil deutlich, dass der Staat verfassungsfeindliche Parteien nicht auch noch über die staatliche Parteienfinanzierung fördern muss. Heute zog der Bundestag die Konsequenz und brachte die entsprechende Grundgesetzänderung auf den Weg. Aus Berlin Katrin Brandt.
Matthias Schmidt ist Abgeordneter der SPD für Treptow-Köpenick am Südostrand von Berlin. In seinem Wahlkreis liegt die Parteizentrale der NPD. Mit ihren Abgeordneten hat er in der Kommunalpolitik diskutiert.
Aber die NPD hat eben mehr gemacht. Sie hat das Geld genutzt, um Kiezfeste zu organisieren, um Demonstrationszüge durchzuführen, um CDs vor Schulhöfen zu verteilen oder gar Kinderfeste zu veranstalten. Und genau dem wollen wir heute einen Riegel vorschieben.
sagte Schmidt im Bundestag. Die NPD zu verbieten, war auch im zweiten Anlauf nicht gelungen. Mitte Januar stufte das Verfassungsgericht die Partei zwar als verfassungsfeindlich ein, fand aber, sie sei nicht stark genug, der Bundesrepublik tatsächlich zu schaden. Präsident Voskuhle gab der Politik aber den Hinweis, andere Wege zu versuchen, womöglich über einen Ausschluss aus der Parteienfinanzierung. Ein Hinweis, den die Regierungsfraktionen von CDU, CSU und SPD aufnahmen. Denn, so formulierte es Helmut Brandt von der CDU,
es ist ein Widerspruch, einer Partei, die unsere Demokratie abschaffen will, Steuermittel zu geben und sie damit noch in diesem Ziel zu unterstützen, während wir gleichzeitig Steuermittel für die Bekämpfung eben jenes radikalen Gedankenguts ausgeben.
Parteien, die bei einer Bundestagswahl mehr als 1% der Stimmen holen, erhalten pro Stimme 1 Euro vom Staat. Bei mehr als 4 Millionen Stimmen sinkt der Zuschuss. Für jeden Euro aus Kleinspenden gibt es weiteres Geld vom Staat. Außerdem werden sie steuerlich begünstigt. Parteien, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung beseitigen wollen oder den Bestand der Bundesrepublik gefährden, können von diesen Geldströmen künftig abgeschnitten werden, wenn das Verfassungsgericht es so entscheidet. So wird es nun im Grundgesetz Artikel 21 stehen. Geändert wurde außerdem das Parteiengesetz. Eine Konstruktion, mit der nicht nur CDU, CSU und SPD weitgehend zufrieden waren, sondern auch die Mehrheit der Fraktion der Linken. Ulla Jelpke warnte jedoch, der Beschluss könne kein Ersatz für eine entschlossene Politik gegen rechtsextremistische Parteien sein.
Wir müssen allen entgegentreten, die Menschen nach zweierlei Maß und sie auf Grundlage von Religion, Herkunft oder anderer Äußerlichkeiten unterschiedlich behandeln wollen.
Teils wütender Protest kam von den Grünen. Renate Künast warf den anderen Abgeordneten vor, das Verfassungsgericht falsch interpretiert zu haben. Es gebe keine Aufforderung, mal eben zum Ende der Wahlperiode das Grundgesetz an einer wichtigen Stelle zu ändern und ein Einzelfallgesetz gegen die NPD zu schaffen.
Sie setzen meines Erachtens ein fatales Zeichen in Richtung Demokratie. Mal einfach ein Grundprinzip abschaffen. Wir haben Hate Speech, wir haben neue Parteien, neue Bewegungen, meine Damen und Herren. Die Frage lautet doch, wie können wir in der Demokratie mit diesen Dingen umgehen? Wie können wir sie bekämpfen, meine Damen und Herren?
Am Ende stimmten über 500 Abgeordnete für die neue Regelung. Teile der Linksfraktion enthielten sich, die Grünen stimmten dagegen.
Die NPD soll als verfassungsfeindliche Partei künftig kein Geld vom Staat mehr bekommen. Dazu nun der Kommentar von Dagmar Pepping.
Eine Demokratie muss sich gegen ihre Feinde wehren. Die NPD ist ein Feind unserer Demokratie und unserer Verfassung. Das hat das Bundesverfassungsgericht in seinem Urteil vom 17. Januar glasklar gesagt. Die Richter in Karlsruhe haben den Verbotsantrag der Länder gegen die rechtsextreme Partei der Ewiggestrigen nur deshalb abgelehnt, weil die NPD momentan zu schwach ist, um diesen Staat zu gefährden. Momentan zu schwach. Aber was ist, wenn die Nationaldemokratische Partei Deutschlands irgendwann wieder mehr Unterstützer für ihren Irrsinn findet? Wir alle. Bürger, Politiker, Kirchen, die Gewerkschaften, alle müssen dafür sorgen, dass die NPD so schwach bleibt. Und deswegen ist es richtig, der Partei den staatlichen Geldhahn zuzudrehen. Steuermittel für die NPD sind eine staatliche Direktinvestition in rechtsradikale Hetze. Da hat Justizminister Heiko Maas vollkommen recht. Rund 1,2 Millionen Euro pro Jahr hat die finanziell klamme NPD zuletzt aus der Parteienfinanzierung bekommen. Bei diesem Gedanken dreht sich mir der Magen um. Damit ist nach der Änderung des Grundgesetzes bald Schluss. Ja, dieser Schritt ist durchaus problematisch. Die NPD ist schließlich nicht verboten. Und in einer Demokratie gilt das Prinzip der Chancengleichheit, wenn sich Parteien am politischen Wettbewerb beteiligen. Der Entzug der staatlichen Gelder ist ein gravierender Eingriff in diese Chancengleichheit. Um es ganz deutlich zu sagen, ein Verbot der NPD mit ihren verfassungsfeindlichen Zielen wäre der bessere Schritt gewesen. Den wollten die Karlsruher Richter aber nicht gehen, bereits zum zweiten Male nicht. Die Gründe dafür mögen Juristen verstehen. Die meisten Bürger tun es nicht. Dankbarerweise hat Andreas Voskuhle, der Präsident des Bundesverfassungsgerichtes, dem Gesetzgeber bei der Urteilsverkündung Nachhilfeunterricht gegeben, wie man der rechtsextremen Partei stattdessen das Leben erschweren kann. Nämlich über eine Grundgesetzänderung. Natürlich darf der Entzug der staatlichen Gelder nicht willkürlich geschehen, etwa um einen politischen Konkurrenten mundtot zu machen. Und deswegen ist es absolut richtig, dass einzig und alleine das Bundesverfassungsgericht entscheiden darf, ob Parteien wie die NPD die staatliche Unterstützung verlieren. Die überwältigende Mehrheit für die Grundgesetzänderung ist ein klares Signal. Wenn die NPD weiterhin hetzen und unsere Demokratie beschmutzen will, dann soll sie sich das Geld dafür woanders holen. Von Spendern. Aber nicht von Steuerzahlern, die diese Demokratie und ihre Verfassung lieben und schützen.
Ein Kommentar von Dagmar Pepping aus Berlin. Unsere alternde Gesellschaft braucht Pflegekräfte, und zwar nicht nur bei den alten Menschen. Diese Kräfte sollen qualifiziert sein, egal ob sie kranke Kinder, kranke Erwachsene oder eben alte Menschen betreuen. Deshalb gab es den Vorschlag, eine einheitliche Ausbildung für Pflegekräfte zu schaffen. Aber ganz so weit ist es nicht gekommen. Immerhin, eine Modernisierung hat der Bundestag heute mit dem sogenannten Pflegeberufegesetz auf den Weg gebracht. Aus Berlin Jörg Seiselberg.
Eine Zeitenwende in der Pflegeausbildung, von wegen, sagt die Opposition.
Dieses Gesetz macht die Pflegeausbildung nicht attraktiver.
So die linken Gesundheitsexpertin Pia Zimmermann, die der Koalition vorhält, vom angekündigten großen Reformwerk sei nach über einem Jahr internem Streit wenig übrig geblieben. Auch Elisabeth Scharfenberg von den Grünen senkt den Daumen.
Nach etwa einem Jahr Stillstand, da stolpert diese Koalition heute auf den letzten Metern in die Reform der Pflegeausbildung,
die als Kernpunkt vorsieht, dass Kranken-, Alten- und Kinderkrankenpfleger künftig 2 Jahre lang eine einheitliche Ausbildung erhalten. Im dritten Jahr können sich die Auszubildenden in der Alten- oder Kinderkrankenpflege spezialisieren oder sich weiter fachübergreifend ausbilden lassen. Damit soll es für Pfleger künftig leichter werden, im Laufe des Berufslebens von einem Pflegebereich in den anderen zu wechseln. Gesundheitsminister Gröhe setzt darauf, dass sich dadurch mehr junge Menschen für einen Pflegeberuf entscheiden.
Ich bin davon überzeugt, dass wir umfassend die Attraktivität der Berufe stärken.
Angesichts einer zunehmend älter werdenden Gesellschaft sei es auch für die Qualität der Pflege in Deutschland wichtig, so Familienministerin Katharina Barley, dass Pfleger möglichst umfassend ausgebildet sind.
Weil wir immer mehr ältere Menschen im Krankenhaus haben, die mehr pflegerische Zuwendung brauchen als jüngere. Weil wir in den Pflegeheimen eine steigende Anzahl von Menschen haben, die auch Krankenpflege brauchen und deswegen diese Bereiche nicht getrennt werden können.
Barley räumte allerdings ein, dass sie wie auch Gesundheitsminister Gröhe ursprünglich eine vollständig einheitliche Ausbildung für alle Pflegebereiche wollte. Dieser große Reformwurf scheiterte unter anderem am Widerstand aus Teilen der Unionsfraktion und von Seiten der Arbeitgeber in der Altenpflege. Die Altenheimbetreiber befürchteten langfristig höhere Gehälter als Folge einer einheitlichen Ausbildung. Und auch, dass Hauptschüler durch die höheren Anforderungen aus der Altenpflege hinausgedrängt werden könnten. Beifall von allen Fraktionen gab es dafür, dass das Schulgeld in der Pflegeausbildung durch die heute beschlossene Reform abgeschafft wird.
Eine Mietwohnung zu finden ist in Ballungsgebieten schwer. Für Familien mit vielen Kindern oder Menschen, die kein gutes, geregeltes Einkommen nachweisen können, ist es oft noch schwerer. Und für Menschen mit ausländisch klingenden Namen. Eine Datenrecherche von BR und Spiegel hat gezeigt, dass Wohnungssuchende vor allem mit türkisch und arabisch klingenden Namen bei der Wohnungssuche regelmäßig diskriminiert werden. Auch bei einer Fachtagung zum Wohnungsmangel in Berlin wurde heute darüber diskutiert. Tanja Oppelt berichtet.
Deutschland am Mietlimit. So lautete die Schlagzeile beim Wohnungsbautag in der Bayerischen Vertretung in Berlin. Der Wohnungsmangel stand im Mittelpunkt der Fachtagung. Umso prekärer die Rechercheergebnisse von BR und Spiegel. Die Diskriminierungen am Wohnungsmarkt seien erschütternd und nicht hinnehmbar, sagte SPD-Kanzlerkandidat Schulz in seiner Rede.
Als ich diese Studie heute Morgen gelesen habe, ist mir eines meiner großen politischen Vorbilder, Johannes Rau, eingefallen. Der immer, wenn wir über Artikel 1 unseres Grundgesetzes sprachen, die Würde des Menschen ist unantastbar, uns gesagt hat, dort steht nicht, die Würde der Deutschen ist unantastbar. Da steht, die Würde der Menschen ist unantastbar. Und einen Menschen wegen seines Familiennamens bei der Wohnungssuche zu diskriminieren, ist eine Verletzung der Menschenwürde.
Besonders Menschen mit türkisch oder arabisch klingenden Namen werden bei der Wohnungssuche deutlich benachteiligt. Er bedauere dies, sagte der bayerische Bauminister Herrmann, CSU, ließ aber auch Verständnis für die Vermieter durchblicken.
Wir müssen natürlich auch sehen, dass allein aufgrund der Kriminalität, der Terrorismusnachrichten, natürlich es bei manchen Menschen erstmal eine gewisse Zurückhaltung gibt. Wer weiß, wer das ist, der da zu mir kommt. Ich glaube, es ist wichtig, dass da eben keine Pauschalverdächtigungen in der Bevölkerung vorhanden sind. sondern dass man sich da auch öffnet. Es handelt sich ja bei den allermeisten um gut integrierte Leute. Aber klar ist, wir brauchen insgesamt einfach mehr Wohnungsangebot, damit wir auch solchen, die neu zugewandert sind, eine vernünftige Wohnung geben können.
Die Gewerkschaft IG Bau bekommt nach eigenen Angaben immer wieder Hinweise darauf, dass vor allem Menschen mit muslimisch klingenden Nachnamen am Mietmarkt diskriminiert werden. IG Bau-Chef Robert Feiger appellierte an die Vermieter, nach Vertrauen und nicht nach Namen oder Religionszugehörigkeit zu entscheiden. Das Antidiskriminierungsgesetz verbietet eigentlich die Benachteiligung von Ausländern, auch bei der Vermietung. Aber ähnlich wie die Mietpreisbremse sei das Gesetz eben nur gut gemeint, so Feiger. Tatsächlich gibt es im Gesetz zwei Schlupflöcher. Erstens, Vermieter dürfen Wohnungsbewerber unterschiedlich behandeln, wenn es der, so wörtlich, ausgewogenen Siedlungsstruktur dient. Und zweitens, leben der Vermieter oder seine Familie im gleichen Haus, gilt das Antidiskriminierungsgesetz ebenfalls nicht. Ein Unding, sagt die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle des Bundes, Christine Lüders.
Das ist sehr hinderlich für Menschen, die tatsächlich auf der Wohnungssuche sind und Migrationshintergrund haben, weil sie von vornherein ausgeschlossen werden können.
Und zwar oft ohne eine Chance, sich persönlich beim Vermieter vorzustellen. Der Chef des Deutschen Mieterbundes, Lukas Siebenkotten, sieht wenig Sanktionsmöglichkeiten.
Der Vermieter ist ja frei darin, wem er letztlich seine Wohnung vermietet. Er kann ja nicht gezwungen werden, einer bestimmten Person die Wohnung zu vermieten. Und wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass er jemand mit ausländisch klingendem Namen nicht in die engere Wahl nimmt, dann ist das diskriminierend, aber ich weiß auch nicht, wie man das wirklich sanktionieren will.
Die einzige Möglichkeit, laut Siebenkotten, genügend Wohnraum schaffen. Dann hätten die Vermieter wenig Möglichkeiten zu diskriminieren.
Den Begriff Staatstrojaner hören die Ermittlungsbehörden nicht so gerne. Aber er beschreibt, was sie sich wünschen. Den Einsatz einer Spionagesoftware, die ihnen den Weg in die Computer und Mobiltelefone von Kriminellen und Terrorverdächtigen ebnet. Kritiker fürchten den Verlust der Privatsphäre und verweisen auf Sicherheitsrisiken. Trotzdem hat der Bundestag soeben das Gesetz zur effektiveren Überwachung verabschiedet. Anja Günther.
Hinter dem Gesetzentwurf zur effektiveren und praxistauglicheren Ausgestaltung des Strafverfahrens verbirgt sich eine ganze Menge. Auch neue, erweiterte Überwachungsmöglichkeiten der Ermittlungsbehörden, die im Gesetzentwurf der Bundesregierung allerdings etwas versteckt aufgeführt sind. Es geht um die Möglichkeit, künftig auch verschlüsselte Kommunikation über Messenger-Dienste wie WhatsApp überwachen zu können. Diese Idee gehört zu einem großen Gesetzespaket, dessen Entstehen Bettina Bär-Losse, Rechtsexpertin der SPD-Bundestagsfraktion aus Nordrhein-Westfalen, in ihrer Bundestagsrede verteidigte.
Ich halte den Umstand, dass bis kurz vor Ende einer Legislaturperiode um einzelne Positionen gerungen wird, aber für nachvollziehbar, wenn es um den schmalen Grat zwischen Durchsetzung des Strafanspruchs des Staates einerseits und die Wahrung und Gewährleistung von Grundrechten andererseits geht.
Schon seit 2009 gibt es das Gesetz zur Quellentelekommunikationsüberwachung, kurz TKÜ. Im Rahmen dieses Gesetzes dürfen Ermittlungsbehörden zur Terrorabwehr Telefone und Computer oder normale SMS eines Verdächtigen überwachen. Jetzt soll dies auch bei der Kommunikation über Messenger-Dienste möglich sein, bevor diese verschlüsselt wird. Aber auch rückwirkend soll entschlüsselt werden dürfen. Elisabeth Winkelmeier-Becker von der CDU betonte, der Staat müsse darauf reagieren, dass Straftäter immer neue Kommunikationswege nutzten.
Das heißt zu oft im Moment, dass wir Täter eben nicht auf die Spur kommen können, dass wir mit Telekommunikation herkömmlicher Art eigentlich nur noch mitkriegen, wer gerade welche Pizza bestellt. Wir erfahren aber dort nicht mehr, was die Bandenmitglieder verabreden.
Technisch funktioniert die Überwachung von Messenger-Diensten nur mithilfe einer Schadsoftware, mithilfe eines Staatstrojaners, den die Ermittler heimlich auf das Handy des Verdächtigen aufspielen. Jörn Wunderlich, Rechtsexperte der Bundestagsfraktion der Linken, sprach von einem der invasiven Überwachungsgesetze der vergangenen Jahre.
Die geplanten Maßnahmen sind noch weitgehender als der große Lauschangriff aus den 90ern.
Die Ermittler sollen Nachrichten, die über Messenger-Dienste verbreitet werden, nur dann mitlesen dürfen, wenn dem zuvor ein Richter zugestimmt hat. Vorgesehen ist außerdem, die Online-Überwachung auf andere Tatbestände zu erweitern. Die Überwachung soll künftig nicht nur im Kampf gegen den Terror möglich sein, sondern auch im Kampf gegen schwere Straftaten wie bandenmäßige Drogenkriminalität oder Wohnungseinbruchdiebstahl. Grüne und Linke halten den Gesetzentwurf für verfassungsrechtlich bedenklich.
Für Frauen, die sich Brustimplantate der französischen Firma PIP hatten einsetzen lassen, begann damit eine Leidenszeit, denn sie mussten die Implantate entfernen lassen, weil PIP sie mit billigem Industriesilikon statt mit medizinischem Silikon gefüllt hatte. PIP meldete Insolvenz an. Eine Reihe von Frauen klagte daher gegen den TÜV Rheinland, der den Implantaten das notwendige Prüfsiegel erteilt hatte. Doch heute wies der Bundesgerichtshof die Entschädigungsansprüche ab. Aus Karlsruhe, Gigi Deppe.
Der Bundesgerichtshof als oberstes deutsches Zivilgericht bescheinigte heute dem TÜV, er habe alles richtig gemacht. Es habe keine Hinweise gegeben, die den TÜV dazu verpflichtet hätten, dem kriminellen südfranzösischen Hersteller der Brustimplantate PIP unangekündigte Kontrollbesuche abzustatten. Zwar hätten schon im Jahr 2000 britische und amerikanische Aufsichtsbehörden kritische Anmerkungen zu Brustimplantaten veröffentlicht, aber da sei es um andere Produkte gegangen. Zum Teil hätten sich die Warnungen auch nicht auf die französische Firma bezogen. Damit folgt der Bundesgerichtshof den Vorgaben des Europäischen Gerichtshofs in Luxemburg, der im Februar entschieden hatte, der TÜV habe keine allgemeine Prüfpflicht, wenn er nur als privater Gutachter im Auftrag des französischen Herstellers bescheinigen sollte, die angewandte Technologie und das Verfahren sind korrekt. Die europäischen Richter machten aber eine Einschränkung. Der TÜV müsse Überraschungsbesuche machen, wenn er Hinweise habe, dass irgendetwas nicht in Ordnung sei. Solche Hinweise konnte der BGH jetzt nicht erkennen.
Es gibt Neues im VW-Abgasskandal. Die USA haben 5 Angeklagte des Skandals weltweit zur Fahndung ausgeschrieben. Nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung soll die internationale Polizeiorganisation Interpol bei einer möglichen Auslieferung behilflich sein. Aus Hamburg Philipp Eckstein.
Die USA haben bei Interpol eine sogenannte Red Notice erwirkt, einen besonders dringlichen Hinweis. Die Mitgliedstaaten der internationalen Polizeiorganisation werden demnach aufgefordert, die 5 ehemaligen VW-Mitarbeiter festzunehmen und an die USA auszuliefern. In dem Schreiben von Anfang Juni wird den Männern nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung im Zusammenhang mit der Abgasaffäre eine Verschwörung zum Betrug und der Verstoß gegen US-Umweltvorschriften vorgeworfen. Ihnen drohen bis zu 5 Jahre Haft. Bei den Beschuldigten handelt es sich um das frühere Mitglied des VW-Markenvorstands Neusser, den ehemaligen Leiter des VW-Qualitätsmanagements Gottweis sowie um 2 Dieselentwickler und einen Techniker. Solange sich die Männer, gegen die auch die Staatsanwaltschaft Braunschweig ermittelt, in Deutschland aufhalten, müssen sie keine Auslieferung fürchten. Die Bundesrepublik liefert ihre Staatsbürger grundsätzlich nicht aus. Sollten die Männer Deutschland jedoch verlassen, etwa für eine Urlaubsreise, könnten sie verhaftet und an die USA ausgeliefert werden.
Günter Gabriel ist tot. Der deutsche Country-Sänger starb im Alter von 75 Jahren in einem Krankenhaus in Hannover. Er hat sich von einem schweren Sturz vom 10. Juni am Abend vor seinem 75. Geburtstag nicht mehr erholt. Daniel Kaiser mit einem Nachruf.
Hey, hey, hey Boss, ich brauch mehr Geld.
Als Stimme des kleinen Mannes, so wurde Günter Gabriel in den 70er Jahren zum Star. Seine Songs fühlten sich echt an, weil sie echt waren.
Es war wirklich entstanden dadurch, dass die Gerichtsvollzieher bei mir ein- und ausgingen. Ich war Songschreiber damals und keiner wollte meine Platten kaufen. Und als der letzte Gerichtsvollzieher kam, habe ich gesagt, das muss ich jetzt zu einem Song verarbeiten. Das wurde dann so ein Ding.
Ich brauch mehr Geld.
Gabriel pflegte sein Image als Fernfahrer-Idol, als rauer Macho, als deutscher Johnny Cash.
Hey, komm unter meine Decke und dann mach es dir bequem.
Er schrieb auch Lieder für andere, wie zum Beispiel Juliane Verdi.
Wenn du denkst, dann denkst du nur, du denkst, ein Mädchen kann das nicht. Schau mir in die Augen.
Nach den Erfolgen kam der Absturz in den 80ern. Ehekrise, Alkoholabstürze. Gabriel verlor bei Fehlinvestitionen Millionen. Er war pleite und ganz unten. In einer NDR-Talkshow vor 10 Jahren bot er an, für 1.000 Euro bei Privatleuten in Wohnzimmern zu singen.
500 mal 1.000? Und ich bin mit einem Schlag meine ganzen Schulden los.
Nach der Sendung meldeten sich 2000 Menschen. Das war die Wende. Gabriel erholte sich wirtschaftlich. Gesundheitlich blieb er angeschlagen, meldete sich aber immer wieder mit biografischen Theaterabenden, im Dschungelcamp oder mit seiner Gitarre zurück. Er war ein Original, eine Urgewalt. Immer authentisch, immer echt.
Ich kenne mich aus auf den Straßen. Ich bin wie ein Song von mir, ein Hobo. Und der Rock'n'Roll und die Musik haben mich gerettet in diesem Leben.
Gunter Gabriel erst im Alter von 75 Jahren gestorben. Das war das Echo des Tages. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.